Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Dänemark gab es am Abend ein dramatisches Hauptrundenspiel des deutschen Teams gegen die Niederlande. Es ging um die beste Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Thorsten vom Wege.
Wieder einmal haben Deutschlands Handballerinnen ein wichtiges Match in der Schlussphase verloren. Wieder einmal hielten die Nerven nicht. Gegen Weltmeister Niederlande gab es ein sicherlich auch ein bisschen unglückliches 27:28, weil man in der sogenannten Crunch-Time gegen Holland einfach nicht clever genug war, unnötige Zeitstrafen kassierte, die besten Chancen nicht verwerten konnte. Aber zum Trauern bleibt gar nicht viel Zeit, meint Rückraumspielerin Kim Neitzinavicius.
Natürlich hatten wir auch die Chance, das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Aber jetzt ist das Ergebnis nun mal so. Wir haben trotzdem immer noch in den eigenen Händen ins Halbfinale zu ziehen und das wollen wir unbedingt machen.
Deutschland zieht nämlich in die Medaillenrunde, wenn man gegen das Überraschungsteam aus Kroatien das letzte Hauptrundenspiel mit mindestens 2 Toren Differenz gewinnt. Dann wäre auch egal, wie die Konkurrenz spielt. Gegen die Südosteuropäerin trat die DHB 7 zuletzt im Sommer 2019 zweimal in der WM-Qualifikation an. In Koprivnica gab es ein Unentschieden. Daheim in Hamm wurde mit 25:21 gewonnen. Damals hielt die deutsche Mannschaft dem Druck stand. Gelingt das wieder, winkt das Halbfinale.
Das Spiel gegen Kroatien ist morgen um 17:45. Und morgen sowie übermorgen wird auch der 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ausgetragen. Es ist englische Woche. Borussia Dortmund ist zu Gast bei Werder Bremen. Und dort wird man auch schon der neue Cheftrainer sein Debüt geben, Edin Terzic. Heute wurde der 38-jährige bisherige Co-Trainer vorgestellt.
Ich bin 30 Kilometer von hier geboren. Bin damals als 9-Jähriger das erste Mal mit im Stadion gewesen. Und ja, danach war klar, für wen das Herz schlägt.
Der 38-Jährige war beim BVB schon Scout, Jugendcoach und zuletzt Co-Trainer von Lucien Favre. Aber Terzic ist ein emotionaler Gegenpol zu seinem Ex-Chef und das war Sportdirektor Michael Zorc ganz wichtig.
Wir haben dich als ausgewiesenen Fachmann kennengelernt, aber auch als positiven Typen, der für mich ein gutes Gespür im Umgang mit den Spielern eben mitbringt und auch die nötige Emotionalität an den Tag legt, die es auch natürlich bei Borussia Dortmund immer braucht.
Borussia Dortmund soll wieder emotionalen, aggressiv attraktiven Fußball spielen. Die Idee von Edin Terzic.
Es gibt 2 Arten, wie man ein Fußballspiel gewinnen kann. Das ist einmal, wir versuchen ein Tor weniger zu kassieren als der Gegner. Ich bin eher dafür, dass wir bereit dafür sind, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, um es einfach kurz zusammenzufassen.
Der nächste große Auftritt, das Bundesligaspiel gegen Bremen im Weserstadion.
Anne van Eickels berichtete. Aus Sicht der Bundesliga ist die Europapokal-Gruppenphase äußerst erfolgreich verlaufen. Alle deutschen Vertreter sind weiter. Doch jetzt in der K.O.-Phase wird es in der Champions League deutlich schwieriger, wer bei der heutigen Achtelfinalauslosung wen zum nächsten Gegner bekommen hat, berichtet Holger Dahl.
Vor allen Dingen die deutsch-englischen Duelle haben es in sich. Borussia Mönchengladbach muss gegen Manchester City, den Club von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola, ran. Leipzig trifft auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Beide Aufgaben werden nur schwer zu lösen sein. Etwas leichter haben es der FC Bayern und Borussia Dortmund. Dortmund trifft auf den FC Sevilla, die Bayern auf Lazio Rom. Gladbach und Leipzig starten zu Hause ins Achtelfinale, Dortmund und die Bayern auswärts.
In der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf Young Boys Bern und die TSG Hoffenheim spielt gegen das norwegische Team Molde FK. Zum Wintersport und zum alpinen Skiweltcup der Frauen in Courchevel heute Vormittag wurde der Riesenslalom nachgeholt, der gestern wegen schlechter Wetterbedingungen nicht stattfinden konnte. Erich Wartusch.
Zum 3. Mal in Folge konnte sich keine deutsche Fahrerin für den 2. Lauf der besten 30 qualifizieren. Noch nie in der Geschichte des Skiweltcups blieben die Deutschen so lange ohne Weltcup-Punkte im Riesenslalom. Hinzu kamen wieder einmal zahlreiche Verletzungen, wie bei Marlene Schmotz, die heute bei sehr schwierigen Pistenbedingungen in Courchevel im 1. Lauf ausschied. Wegen zuletzt schwacher Ergebnisse wurden andere Technikspezialistinnen wie Lena Dürr oder Marina Wallner zum Selbstvertrauen sammeln, am Wochenende in den Europacup, also die 2. Liga des Skisports, geschickt. Deshalb bleibt heute der 41. Platz von Andrea Filser als bestes Ergebnis stehen. Frauencheftrainer Jürgen Grahler kündigte schon mal an, das wird wohl auch in den nächsten Rennen nicht viel besser.
Und gewonnen hatte die US-Amerikanerin Michaela Schifrin. Nach nicht einmal 3 Monaten im Amt hat Eisschnelllauf-Bundestrainerin Jenny Wolf ihren Rücktritt erklärt. Matthias Friebe berichtet.
In einer Mitteilung auf ihrer Homepage schreibt Jenny Wolf, die Gründe seien vielfältig und mehrschichtig. dass es nun zur schnellen Trennung komme, so die Sprintweltmeisterin 2008 und Olympiasilbermedaillengewinnerin von 2010, läge vor allem daran, dass sie sich die Strukturveränderungen und den neuen, sehr harten und geradlinigen Kurs der neuen Verbandsführung um Matthias Große anders vorgestellt habe. Mit Wolf verliert Große die wichtigste Personalie für den Neuaufbau. Zuvor hatte er Bundestrainer Erik Baumann entlassen. Baumann hatte seit Monaten ein äußerst angespanntes Verhältnis zu Großes Lebensgefährtin Claudia Pechstein. Der Weggang von Jenny Wolf ist nicht die einzige Personalveränderung bei der DESG. Auch der Assistenzbundestrainer der Shorttracker, Leon Kaufmann-Ludwig, hat sein im September begonnenes Engagement beendet. Er habe weder einen Vertrag noch Bezahlung für seine Arbeit erhalten, sagte Kaufmann-Ludwig. Am Freitag will sich Verbandspräsident Große zu einem, wie die DESG es nennt, Zwischenfazit äußern.
Im Sommer sorgte Rollstuhl-Basketballer George Bates für viel Aufsehen, als er sagte, dass er für das Internationale Paralympische Komitee, IPC, auf die falsche Art behindert sei. Das IPC hatte ihm damals seine Spielberechtigung entzogen. Auch die deutsche Nationalspielerin Barbara Groß hatte die Nachricht bekommen, nicht an den Paralympics teilnehmen zu dürfen. Diese Entscheidung hat das IPC jetzt aber wieder aufgehoben. Maximilian Rieger mit den Hintergründen.
Es fühlt sich an wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Mit diesen Worten zitiert der Deutsche Behindertensportverband Barbara Groß in einer Pressemitteilung. Seit einem Autounfall sind ihre Knie- und Fußgelenke nur eingeschränkt bewegungsfähig. Das Internationale Paralympische Komitee hatte ihr im Sommer trotzdem mitgeteilt, dass ihre Behinderung in keine der 10 anerkannten Klassen von Beeinträchtigungen passt, die einen Start bei den Paralympics erlauben. Diese Einschätzung hat das IPC nach einem Einspruch von Groß und der Sichtung von medizinischen Unterlagen jetzt revidiert. Unklar ist, ob auch die anderen 8 betroffenen Sportlerinnen und Sportler jetzt doch teilnehmen dürfen. Zwischen dem IPC und dem Rollstuhlbasketball-Weltverband gibt es schon seit Jahren Streit darüber, welche Art der Behinderung für eine Teilnahme ausreicht. Eine englische Universität arbeitet deswegen gerade an neuen Kriterien für sogenannte Minimalbehinderungen.
IOC-Präsident Thomas Bach hat nach Doping und Korruption im Gewichtheben angedeutet, dass die Sportart Gewichtheben bei den Spielen 2024 in Paris aus dem Programm genommen werden könnte. Das sagte er im Gespräch mit deutschen Medien, wie Holger Kühner berichtet.
Anfang der Woche hatte das IOC bereits beschlossen, für die Spiele in Paris 4 Gewichtsklassen zu streichen. Laut einer Untersuchung des kanadischen Juristen Richard McLaren herrschte im Gewichtheber-Weltverband über viele Jahre Korruption. Dopingfälle wurden vertuscht und verzögert. Bei den Spielen in Tokio im kommenden Sommer stehen die Gewichtheber unter strenger Beobachtung. Im vergangenen Jahr hatte das IOC bereits den Weltboxverband suspendiert. Die Boxwettbewerbe in Tokio werden vom IOC selbst organisiert.
Und noch eine Geschichte aus dem US-Sport, wo ein weiteres Team seinen bisher rassistischen Namen ändert. Der Baseballclub Cleveland Indians folgt dem Beispiel des American Football Teams aus Washington, das den Begriff Rothaut im Sommer aus seinem Vereinsnamen gestrichen hatte. Heike Oldorp berichtet.
Tonight, the New York Times and ESPN are reporting the Cleveland Indians have decided to change their team name.
Nach 105 Jahren wollen sich die Cleveland Indians endlich von ihrem stets umstrittenen Vereinsnamen trennen. Dies hatte sich bereits im Sommer angekündigt, als der Verein im Anschluss an die Namensänderung beim Footballteam der Washington Redskins intensive Gespräche mit amerikanischen Ureinwohnern angekündigt hatte und beispielsweise Cleveland-Trainer Terry Francona betonte, dass man nie respektlos sein wolle, aber das allein nicht mehr ausreiche. Seit vielen Jahren schon hatten Native Americans wie Philip Yenyo vor dem ersten Heimspiel der Saison am Stadion in Cleveland gegen den Vereinsnamen protestiert. Als der Club sich dann 2018 entschied, auf das Logo und Maskottchen Chief Wahoo, eine grinsende Indianerkarikatur, zu verzichten, sah Yenyo dies als kleinen Erfolg. Es fühle sich gut an, dass die kritischen Stimmen endlich gehört worden seien und etwas unternommen wurde, so Yenyo. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, werde der Verein die kommende Spielzeit wohl noch unter seinem bisherigen Namen antreten. Denn es seien noch zu viele logistische Hürden zu überspringen und all dies in der Kürze der Zeit nicht machbar. Ab der Saison 2022 will Cleveland dann unter neuem Namen sowie mit neuem Logo und neuem Maskottchen spielen. Einem gefällt das gar nicht. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: Was passiert hier? Das sind keine guten Nachrichten, nicht einmal für Indianer. Dass der Begriff Indians jedoch für Amerikas Ureinwohner eine Beleidigung darstellt, scheint Trump egal zu sein.
berichtet Heiko Oldop. Und Wien ist im kommenden Jahr Gastgeber der Beachvolleyball-Europameisterschaften. Die Titelkämpfe sollen unmittelbar nach den Olympischen Spielen von Tokio im August stattfinden. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.